Heute haben wir wieder ein heißes Thema für euch. Die große Serie Alles rund ums Laden geht in die dritte Runde. Und wir reden gleich über das Gleichstromladen. Also los geht's.
Ja, wir begrüßen euch mit diesem tollen Karlauer zur dritten Folge unserer Ladeserie. Mein Name ist Markus Zacher. Ich bin Chefredakteur des Magazins Elektroautomobil.
Und ich bin Valentin Bus, Zukunftsforscher mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung.
Nachdem wir in der ersten Folge der Serie über die Allgemeinbegrifflichkeiten des Ladens gesprochen haben und in der zweiten über die Besonderheiten des Ladens zu Hause, sprechen wir in dieser Episode über das Gleichstromladen. Das findet in aller Regel außerhalb statt, mit vielleicht ganz, ganz wenigen Ausnahmen und betrifft vor allem das sogenannte Schnellladen, also das Laden mit möglichst hohen Ladeleistungen.
Ja, auch wenn es inzwischen die Möglichkeit gibt, auch zu Hause mit Gleichstrom zu laden, ist das doch eher der Sonderfall und wir wollen uns heute vor allem darauf konzentrieren, wie das eben draußen aussieht. Wenn ich an einer Ladesäule, an einer Raststätte oder am Supermarkt oder sonst wo schnell laden will, dann komme ich um die DC-Ladung nicht drumherum. Denn wir hatten es ja schon in der ersten Folge besprochen, das AC-Laden, also das Wechselstromladen, ist sehr begrenzt, was die Ladeleistung und damit eben auch die Geschwindigkeit angeht. Wenn ich jetzt Strecke machen will und in kürzerer Zeit in einer Toiletten- oder Mittagessenspause mehr als 100 Kilometer nachladen will, dann brauche ich auf jeden Fall das DC-Laden.
Ja, und da sprechen wir eben über ganz andere Ladeleistungen. Das ist gerade in den letzten Monaten, Jahren, aber wirklich Monaten auch enorm nach oben angestiegen, was manche Fahrzeuge da schaffen. Allgemein kann man so grob einteilen, so kleinere Fahrzeuge, die laden so um die 50 kW. In der Mittelklasse ist dann oft so der Bereich 100, 200 kW schon üblich und in der Oberklasse geht es auch schon mal darüber hinaus. Aber es gibt inzwischen auch schon in der Mittelklasse Fahrzeuge, die über 300, ja teilweise sogar über 400 kW Ladeleistung schaffen. Inzwischen sogar über 500 kW sind möglich. Also man sieht, das steigt enorm an. Aber jetzt dröseln wir das Ganze mal so ein bisschen auf, denn die maximale Ladeleistung, das ist zwar ein schöner Wert, der auch oft zum Vergleich verschiedener Fahrzeuge herangezogen wird, doch sagt er noch nicht alles darüber aus, wie schnell denn wirklich das Auto lädt. Und dann kommt es natürlich auch auf noch verschiedene Randbedingungen an, die beim Ladevorgang berücksichtigt werden müssen.
Ja, und du hast es ja auch schon angedeutet, es ist zwar schon so, dass in der Regel größere Autos oder teurere Autos schneller laden, aber nicht immer so. Und was die Faktoren sind, die das eben beeinflussen, wie meine maximale Ladeleistung aussieht oder meine maximale Ladegeschwindigkeit, das wollen wir jetzt mal Stück für Stück klären. Was man, glaube ich, vorab sagen kann, in der Regel ist es so, dass das schwächste Glied bestimmt, wie hoch die Ladeleistung ist. Also wenn ich in der Kette einen Faktor habe, der nicht stimmt, dann kann mir das sozusagen meine ganze Ladeleistung verhageln. Und trotzdem fangen wir vielleicht mal bei dem an, was offensichtlich ist, nämlich einerseits bestimmt die Batterie, die ich im Auto habe, die maximale Ladeleistung sehr stark. Und das andere ist natürlich die Ladesäule. Also beide definieren praktisch jeweils ein Maximum und der geringere Wert von den beiden Maxima, das ist dann so mein Leistungswert, den ich eben erzielen kann bei einem Ladevorgang. Kompliziert ausgedrückt, einfach gesagt, wenn meine Batterie zwar 200 Kilowatt Leistung laden könnte, aber die Ladesäule nur 100 Kilowatt hergibt, dann lade ich natürlich nur mit 100.
Ja, das klingt erstmal irgendwie logisch, gerade wenn man schon ein paar Mal geladen hat, aber es kommt trotzdem immer wieder vor, dass man sich darüber wundert oder dass sich neue Nutzer darüber wundern, warum die Ladeleistung nicht stimmt. Andersrum ist vielleicht der häufigere Fall, dass ich vielleicht gar nicht so genau weiß, mit welcher Leistung mein Fahrzeug lädt, aber an der Ladesäule steht ja irgendein Wert dran und dann wundere ich mich, warum ich das nicht bekomme. Das kann aber verschiedene Ursachen haben und die Ladeleistung, die hängt eben, wir hatten es ja jetzt schon gesagt, von verschiedenen Faktoren ab. Ein ganz wesentlicher ist dabei die Temperatur der Batterie. Das heißt, wenn die Batterie kalt ist, kann sie weniger Leistung aufnehmen und lädt entsprechend langsamer. Und der Wohlfühlbereich bei den meisten Batterien, der beginnt so irgendwo bei 20 Grad. Manche sind auch schon bei etwas tieferen Temperaturen, können die schon die volle Ladeleistung aufnehmen, und geht dann hoch so bis 30, 40, teilweise sogar ja an die 50 Grad, wo sie mit hoher Leistung beladen werden können. Irgendwann gibt es dann auch wieder einen Limit. Wenn sie zu heiß werden, dann muss auch die Ladeleistung gedrosselt werden, damit der Akku nicht überhitzt. Und damit man in diesen idealen Temperaturbereich kommt, haben die meisten modernen Elektroautos eine sogenannte Vorkonditionierung. Das ist eine Funktion, die sich entweder automatisch aktiviert, wenn man im Navigationsgerät eine Schnellladestation ansteuert. Da muss man die einfach im Navi auswählen. Oder es gibt ja auch diese integrierten Routenplaner, wo ich dann nur sage, ich möchte hier von Hamburg nach München. Dann berechnet der, okay, du musst da und da laden, plant automatisch die Ladestops ein und dann wird auch die Batterie vorkonditioniert. Das zeigen leider nicht immer alle Hersteller an, dass diese Vorkonditionierung stattfindet und auch nicht den Status, also ob die jetzt erfolgreich abgeschlossen ist oder wie lange sie noch dauert. Und das kann schon mal eine ganze Weile dauern, bis so ein Speicher temperiert ist, wobei vor allem das Heizen lange dauert. Das Abkühlen ist gar nicht so das die große Sorge. Aber wenn es mal im Winter richtig kalt ist, minus 10, minus 15 Grad, das Auto stand über Nacht draußen und dann begebe ich mich auf die Langstrecke, dann kann es auch mal locker eine Stunde dauern, bis der Akku dann seine Wohlfühltemperatur erreicht oder er sie vielleicht gar nicht ganz bis zum Ladestopp schafft zu erreichen, weil einfach die Heizleistung nicht mehr ausreichend ist. Das habe ich auch schon bei Testfahrzeugen beobachtet. Wobei das Heizen, das aktive Heizen natürlich immer dafür sorgt, dass die Batterie erstmal wärmer wird. Und mit jedem Grad, was die Batterie wärmer wird im Winter, kann sie dann auch schneller geladen werden. Mhm. Bei der Vorkonditionierung, da gibt's auch noch so ein paar Sonderfälle, die man auch wissen sollte. Aber es gibt einige Fahrzeuge, wo ich die manuell triggern kann, dieses Abkühlen oder Vorheizen. Das sollte man halt auch nur machen, wenn man sich ein bisschen mit dem Auto auskennt, ungefähr abschätzen kann, wie lange das Vorbereiten dauert. Also es bringt jetzt auch nichts. Ich fahre zu Hause los, schalte direkt die Akkuheizung ein. Dann ist die Batterie zwar irgendwann auf Temperatur, wenn ich dann immer noch nicht lade, dann kühlt sich der Akku dann wieder ab. Dann habe ich relativ viel Energie für diesen Heizvorgang verwendet, ohne dass er einen Effekt hat. Ich kann aber zum Beispiel auch bei einigen Autos, wenn ich sie zu Hause oder vor der Abfahrt auflade, dann auch einprogrammieren, dass die Batterie zur Abfahrt vorkonditioniert ist. Das ist natürlich im Winter sehr praktisch und spart viel Energie. Und was man auch noch berücksichtigen sollte, viele nutzen für die Navigation nicht das integrierte Navi, sondern Apple CarPlay oder Android Auto. Wenn ich dann da zum Beispiel mit Google Maps navigiere, dann kennen die meisten Fahrzeuge nicht, dass man zum Beispiel an eine Ladestation fahren will. Entsprechend wird dann auch nicht die automatische Vorkonditionierung aktiviert. Und da ist dann von Vorteil, wenn man bei dem Auto die Möglichkeit hat, das manuell einzuschalten. Da muss man nur eben rechtzeitig dran denken. So als Daumenwert würde ich mal sagen, eine halbe Stunde vor der Ankunft an der Ladesäule kann man die Vorkonditionierung einschalten. Und wenn es eh jetzt relativ warme Temperaturen sind, also so irgendwas zwischen 15 und 30 Grad, dann kann man es eigentlich ganz lassen. Wenn es jetzt so heiß ist wie die letzten Tage, wo es Richtung 40 Grad auch mal geht, dann macht es dann wiederum Sinn, weil dann die Batterie eben in dem Fall eher vorgekühlt wird. Aber im Großen und Ganzen ist die Vorheizung das, was häufiger stattfindet als das Vorkühlen.
Auf der anderen Seite das Thema Wärme wegbekommen. Du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht das große Thema, zumindest nicht mehr bei modernen Fahrzeugen. In der Vergangenheit gab es durchaus Autos, die die Wärme auch nicht aus dem Akku schnell genug abtransportiert bekommen haben und die dann spätestens beim zweiten oder dritten Ladevorgang auf einer Fahrt dann eben auch die Ladeleistung sehr stark zurückfahren mussten, damit die Batterie nicht überhitzt. Das waren aber Autos, die jetzt nur über eine sehr primitive Batteriekühlung, zum Beispiel über einen Lüfter, verfügt haben. Und man kann im Groben sagen, es gibt so drei Möglichkeiten, eine Batterie zu kühlen. Ganz stark vereinfacht. Die einfachste ist mit Luft. Dann wird halt Luft drüber geblasen, Konvektionskühlung. Die zweite ist mit einem Kühlmittel. Dann wird das Kühlmittel abgekühlt und strömt über die Batterie drüber und kühlt dadurch ab. Und das dritte ist dann, dass das Kühlmittel wirklich in der Batterie drin zirkuliert bis zu dem Punkt, dass eben um jede einzelne Batteriezelle, dass die Kühlflüssigkeit drumherum fließt. Das ist so die stärkste Art der Kühlung und das ist auch das, was jetzt in den meisten Fahrzeugen eingesetzt wird, die jetzt über 500 kW oder um die 500 kW Ladeleistung haben, also gerade so in der Spitze des Feldes liegen. Mehr zu dem Thema, wie das ganze Thermomanagement funktioniert, haben wir auch in der Podcast-Folge 129. Da geht es um alle möglichen Thermo-Features in E-Autos.
Ja, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, um mich da ein bisschen zu vertiefen. Aber grundsätzlich sind heute alle modernen Elektroautos eben entsprechend gekühlt. Früher war es teilweise eben nicht so. Werbung. Elektroautomobil ist auch in den sozialen Medien unterwegs. Und zwar könnt ihr uns auf Facebook, Instagram und auf LinkedIn antreffen. Und da haben wir viele zusätzliche Infos und Hintergründe für euch vorbereitet. Folgt uns gerne für mehr Input und noch mehr News zur Elektromobilität.
Ja, was auf jeden Fall großen Einfluss macht, die meisten werden es schon gehört haben, aber wir wollen trotzdem noch mal kurz drauf eingehen, ist die Batteriegröße. Eine größere Batterie kann in der Regel auch schneller laden. Das ist jetzt erstmal eine Daumenregel, das ist nicht immer exakt so. Aber warum ist das im Prinzip so? Man kann sich das so vorstellen, eine größere Batterie hat in der Regel mehr Batteriezellen und diese Ladeleistung kann sich dann auf mehr Volumen, mehr Batteriezellen aufteilen. Und man kann sich das so vorstellen wie ein, manchmal wird gesagt, wie ein Parkhaus oder ein Kinosaal. Je größer die sind, umso einfacher ist es eben auch, viele Autos oder viele Menschen da in der gleichen Zeit reinzukriegen. Wenn die Batterie von vornherein klein ist, dann wird es schneller eng. Das ist so ein bisschen eine bildliche Beschreibung. Aber das ist mal so die erste Daumenregel. Größere Batterie, meistens auch größere Ladeleistung. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Spannung, mit der die Batterie arbeitet. Also in der Regel unterscheidet man da zwei Spannungsklassen, 400 Volt und 800 Volt. Das sind aber keine ganz fixen Werte, sondern man spricht hier wirklich von Klassen. Also ein Akku mit 400 Volt, das wird man auch sehen, wenn man den an eine Ladesäule ansteckt. Der hat, wenn er leer ist, eine geringere Spannung. Das können auch mal nur so 300 sein. Und wenn er voll ist, geht es dann entsprechend hoch, dann über 400. Das können auch mal 450 Volt sein. Grundsätzlich ein leerer Akku hat eine geringere Spannung als ein voller Akku. Aber trotzdem würde man alles, was so bis 500 Volt geht, fällt in die sogenannte 400 Volt Klasse. Und alles, was da drüber liegt, in die 800 Volt Klasse. Und da ist auch unerheblich, ob der Akku dann eigentlich nur 600 Volt hätte oder 700 oder auch 900. Alles gibt es, aber so grundsätzlich macht man die Unterscheidung in diesen zwei Kategorien, 400 und 800 Volt. So 800 Volt heißt, ich habe eine deutlich höhere Spannung als bei 400 Volt. Und ja, da lohnt sich jetzt ein bisschen Elektrotechnik-Grundwissen zu haben. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen in einer sehr frühen Folge. Das war die Folge A und O des Stroms. Die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Aber grundsätzlich heißt es, die Ladeleistung ergibt sich als Produkt aus Ladestrom und Ladespannung. Und grundsätzlich ist es so, dass der Ladestrom durch die Ladeinfrastruktur irgendwann begrenzt wird. Wenn ich jetzt dann eine höhere Ladeleistung haben will und ich den Strom nicht mehr hochdrehen kann, dann bin ich da halt an einem Maximum limitiert. Das sind oft 500 Ampere, was viele moderne Ladestationen liefern können. Und jetzt kann man sich ausrechnen, 500 Ampere mal 400 Volt ergibt ungefähr 200 kW Ladeleistung. Mache ich das Ganze mit einem 800 Volt System, dann bin ich schon bei 400 kW, die da möglich sind. Das sind auch die Werte, die man relativ oft so in diesen Größenordnungen bei den Fahrzeugen hört. Also wenn irgendwas so um die 200 kW Ladeleistung hat, plus minus, dann sind es häufig 400 Volt Systeme. Wenn es dann Richtung 400 kW geht, dann sind es 800 Volt Systeme. Auch hier Ausnahmen bestätigen die Regel. Und auch hier gilt natürlich, es hängt auch wieder von der Akkugröße ab, aber mal so grundsätzlich. Das heißt, habe ich eine 800 Volt Batterie, werde ich die in aller Regel, und das ist ja der Sinn, warum ich auf 800 Volt gehe, kann ich dann höhere Ladeleistung in den Akku bringen.
Ja, und anfangs war 800 Volt wirklich den sehr hochpreisigen Fahrzeugen vorbehalten, aber inzwischen gibt es das mehr und mehr auch bei, ich sag mal, der Mittelklasse, in den ganz günstigen Fahrzeugen noch nicht. Aber bei den ganz günstigen Fahrzeugen ist vielleicht die ganz hohe Ladeleistung auch nicht so relevant.
Genau, ja, da reichen in der Regel dann auch für das, was so ein Akku verträgt, da habe ich auch kleinere Batterien, da reicht dann halt auch ein 400-Volt-System aus. So, und hier gibt es schon einen ersten Punkt, den man vielleicht berücksichtigen könnte. Und zwar muss eine Ladestation überhaupt auch diesen Spannungsbereich unterstützen. Also wenn ich, also 400 Volt unterstützen alle Gleichstrom-Ladestationen, das ist gar kein Problem, habe ich ein 800 Volt Fahrzeug, dann gibt es einzelne Ladestationen, die das nicht können. Jetzt muss man aber auch einschränken, gerade alle modernen Ladestationen, Ladeparks, die so in den letzten 4-5 Jahren aufgebaut wurden, die können in der Regel alle auch 800 Volt, das ist gar kein Problem. Eine große Ausnahme gibt es, das sind die Tesla Supercharger, die können eben nur bis 500 Volt arbeiten. Das heißt, da komme ich mit einem 800 Volt Fahrzeug, der kann einfach gar nicht die Spannung liefern. Und dann kann ich da mit der Ladeleistung Probleme bekommen. Jetzt ist es, da geht es dann schon ein bisschen dieses, sag ich mal, Expertenwissen rein, was wir ja in jeder Folge hier so ein bisschen nochmal abgrenzen wollen von dem Basiswissen. Da müssen sich dann die Autohersteller Lösungen einfallen lassen, wie sie die Fahrzeuge dann so auslegen, dass sie dann trotzdem auch an 400 Volt Ladesäulen laden können. Da gibt es dann spezielle sogenannte Booster, die dann die Spannung zum Laden anpassen. Also sprich, da wird die Spannung der Ladestation im Auto nochmal hochgesetzt auf das Niveau der Batterie. Meistens ist dann natürlich nicht die maximale Ladeleistung möglich. Oder es gibt Modelle, die dann den Akku virtuell in zwei Teile teilen und damit die Spannung halbieren. Das heißt nicht virtuell, sondern durch Schaltungstechnik tun sie das. Und durch die halbierte Spannung können sie dann auch an 400 Volt laden. Das ist eine Möglichkeit. Also da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das macht. Und es gibt auch inzwischen Fahrzeuge, wo das diese Funktion ja extra kostet oder extra gekostet hat. Ob man das nun braucht, ja, sei dahingestellt. Ich würde sagen, in Deutschland oder Österreich oder Frankreich braucht man es nicht mehr oder auch in Skandinavien. Wenn ich vorhabe, regelmäßig sehr weite Strecken damit zurückzulegen Richtung Südosteuropa, dann ist es vielleicht eine Funktion, auf die man achten sollte, dass ich auch 400 Volt laden kann. Aber eigentlich alle modernen Ladestationen erfüllen das. Und daher muss man sich da eigentlich keinen großen Kopf machen. Es gibt noch vereinzelte alte Lader, die dann aber oft auch nur 50 Kilowatt Ladeleistung haben, die das dann nicht können. Ja, wenn man die dann mal nicht nutzen kann, ist das in aller Regel dann auch kein großes Problem.
Genau, das ging ja anfangs so ein bisschen stärker durch die Presse, als da die ersten Modelle kamen, wo es hieß, die können aber nicht an 400 Volt laden, Katastrophe. So eine Katastrophe ist es dann eigentlich nicht. Wie du gesagt hast, wenn man innerhalb Mitteleuropas bleibt, eigentlich gar kein Problem. Man muss halt auf die Tesla Supercharger verzichten, aber der Tesla wiederum, der hat eben auch das passende Bordnetz für seine eigenen Lader, logischerweise. Da gibt's das Problem auch dann wieder nicht. So gesehen nicht so ein großes Thema, wie man am Anfang vielleicht dachte.
Ja, das sind die Punkte, die man noch so Richtung, ja, ich sag mal, Bordarchitektur berücksichtigen muss. Also wir haben jetzt genannt die Batteriegröße, die Batterietemperatur und auch die Batteriespannung. Und ein noch wesentlicher Punkt ist natürlich auch, wie voll der Akku eigentlich ist. Also grundsätzlich gilt auch hier, je leerer der Speicher ist, desto schneller kann ich ihn, also mit einer höheren Leistung kann ich ihn belasten und aufladen. Auch hier kann man vielleicht das Bild, Valentin, von dir nennen mit dem Parkhaus oder dem Kinosaal. Wenn noch alle Plätze frei sind, dann finde ich ja viel schneller einen Platz da drin, als wenn es ganz voll ist und ich dann den einen freien Platz suchen muss. Und so ähnlich ist es auch, was beim Ladevorgang passiert. Ich drücke da die Lithium-Ionen sozusagen wieder in den Minuspol rein, in die Anode. Und die müssen dann erstmal ihr Plätzchen da finden. Und wenn natürlich schon alle Plätze belegt sind, weil der Akku eben relativ vollgeladen ist, dann dauert es länger. Dann darf ich die auch nicht so stark dahin zwingen, weil dann kann der Speicher kaputt gehen. Das macht alles das ganze Lademanagement. Da muss ich mir gar keinen Kopf machen. Aber ich muss natürlich wissen, wenn ich jetzt mein Fahrzeug bei 70% Speicherstand an den Schnelllader hänge, dann darf ich jetzt nicht erwarten, dass der die Werte aus dem Prospekt schafft. Also wenn der mit 200 Kilowatt angegeben ist, wird er wahrscheinlich bei 70% nur noch vielleicht 50 Kilowatt an Ladeleistung ziehen können und nicht mehr die 200.
Ja, und das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man sich jetzt ein Modell zum Beispiel ausgesucht hat, nicht nur darauf zu gucken, was ist denn die maximale Ladeleistung. Denn die Autos haben unter Umständen auch ganz unterschiedliche Ladekurven, nennt man das. Also praktisch die Ladeleistung, wie die sich über die Zeit verändert. Manche haben eine sehr steile, schmale Spitze, erreichen nur ganz kurz ihre Maximalleistung und dann fällt die schnell wieder ab. Andere haben eher so eine Art Plateau, das heißt, sie halten die Ladeleistung relativ lang. Und dann kann es auch sein, dass ein Auto mit einer etwas geringeren Spitzenladeleistung trotzdem insgesamt schneller lädt, weil es eben die Ladeleistung länger aufrechterhalten kann. Das heißt, da lohnt es sich, sich eben diese Ladekurve anzugucken oder die Ladedauer, die ist dann oft angegeben von 10-80% Ladezustand. Warum? Weil es nicht so einfach ist oder nicht so praktisch ist, bis auf 0% runterzufahren und ab da zu laden, sondern 10 ist ein guter Ausgangswert. Und nach oben hin, wie gerade erwähnt, wird es dann meistens sehr, sehr langsam und sehr zäh, oberhalb von 80-90%. Deswegen ist 10-80% so ein guter, sinnvoller Wert, aber das ist leider nicht genormt. Das heißt, da kann der nächste Hersteller kommen und von 20-80% angeben und der übernächste von 10-70%. Das heißt, das Beste ist, man kauft sich zum Beispiel ein Elektroautomobilmagazin und guckt sich da die Ladekurven an, weil die dann immer gleich aussehen bei jedem Modell, also die gleichen Ausgangsbedingungen sind. Und da kann man dann eben auch ablesen, einerseits, wie viele Minuten brauche ich von diesen 10-80%? Andererseits aber auch zum Beispiel, wie viel Kilometer Reichweite kann ich denn voraussichtlich dann in 10 oder 15 Minuten nachladen? Und das ist ja eigentlich vielleicht sogar die wichtigere Metrik.
Ja, richtig. Dann natürlich die ganze Ladeleistung, wenn die hoch ist, das bringt mir alles nichts. Wenn das Auto sehr viel verbraucht, dann lade ich halt nicht so viele Kilometer nach, wie wenn ich ein effizienteres Fahrzeug habe, das mit einer geringeren Ladeleistung arbeitet, vielleicht auch weniger Energie dann nachlädt in derselben Zeit, aber mit dieser geringeren Energie trotzdem weiterkommt. Also kommt natürlich immer darauf an, was ich von dem Fahrzeug erwarte. Aber ja, der Hinweis, Valentin, der ist korrekt. Bei allen unseren Fahrzeugtests ermitteln wir die Ladekurve und das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Und da lohnt sich immer den Blick drauf, um zu schauen, ja, wie lädt denn das Auto? Und wir beobachten da schon leider auch, dass immer mehr Fahrzeuge so ein bisschen so ein Prospektoptimierung betreiben. Also am Anfang eine schön hohe Spitzenladeleistung, die dann schnell abfällt, weil das halt häufig in den Vergleichen, die man so in der allgemeinen Diskussion findet, da wird halt oft nur die Spitzenladeleistung nebeneinander gelegt. Aber eigentlich ist der Wert, finde ich, relativ egal, wenn die Ladezeit muss halt passen. Natürlich irgendwann, um richtig kurze Ladezeiten hinzubekommen, es gibt ja inzwischen Autos mit unter 15 Minuten, da brauche ich natürlich auch eine hohe Ladeleistung, das ist schon klar. Aber wenn ich jetzt zwei ähnliche Fahrzeuge miteinander vergleiche und der eine hat zwar eine höhere Ladeleistung, aber eine geringere oder eine längere Ladezeit von 10-80, dann deutet das darauf hin, dass ein bisschen dieser Spitzenladeleistung nur Schönfärberei ist und die dann sich sehr schnell verringert. Und rein so aus Architektursicht wäre es eigentlich wünschenswert, die Fahrzeuge laden lieber mit einer geringeren Spitzenladeleistung, dafür länger mit einem konstanten Wert, kommen im Endeffekt auf eine selbe Zeit, aber das belastet dann das Stromnetz weniger und auch die Akkus weniger. Aber ja, das ist natürlich alles so eine Optimierung, die dann die Hersteller für sich da durchführen.
Ja, vor allem, wie eingangs erwähnt, ist ja dann praktisch das schwächste Glied ja manchmal auch limitierend. Das heißt, es hilft mir auch nichts, wenn ich kurz eine ganz hohe Spitzenladeleistung habe und die Ladesäule diese Leistung aber gar nicht hergibt. Dann bin ich besser dran, wenn ich eine hohe Durchschnittsladeleistung habe, indem ich halt möglichst lange einen vernünftigen Wert halten kann. Bevor wir aber auf diese Ladeinfrastrukturfaktoren eingehen, noch ein letzter Parameter, der noch von der Batterie bestimmt wird. Oder anders, eine Batterieeigenschaft, die sich eben stark auf die Ladeleistung auswirkt. Und das ist die Zellchemie. Jetzt müssen wir vielleicht minimal ausholen. Zellchemie, was bedeutet das? Wir haben eigentlich immer Lithium-Ionen-Akkus in den Autos, aber da gibt es verschiedene Zusammensetzungen. Und der klassische Akku, der jetzt so die letzten 10 Jahre dominiert hat, hat die chemischen Elemente Nickel, Mangan, Kobalt in der Zellchemie zusammengesetzt. Und die haben klassischerweise eigentlich eine höhere Leistung und vor allem eine höhere Energiedichte. Das heißt, es sind so die besseren Akkus lange gewesen. Aber in den letzten Jahren haben die Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus denen so ein bisschen den Rang abgelaufen. Anfangs waren sie einfach nur billiger, aber inzwischen sind es vor allem auch Autos mit Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus, die extrem hohe Ladeleistungen auch ermöglichen.
Ja, da hat sich dieser Vorteil, warum viele Hersteller auf NMC gesetzt haben, das ist die Abkürzung für Nickel, Mangan, Kobalt, ja, inzwischen ein bisschen egalisiert. Also es gibt immer noch den anderen Vorteil, den NMC hat, höhere Energiedichte. Aber beim Schnellladen kann man das so pauschal nicht sagen. Und gerade die chinesischen Hersteller, die gehen da ganz stark auf LFP-Akkus, die auch sehr schnell ladefähig sind. Vielleicht haben die ein bisschen weniger Energie, aber dafür laden die dann mit hohen Ladeleistungen. Also diesen Vorteil von NMC, der hat sich definitiv egalisiert. Was noch ein bisschen bleibt, ist, dass LFP-Akkus sehr kälteempfindlich sind und dann eher dazu tendieren, bei Kälte nicht so hohe Ladeleistungen aufzunehmen. Das mag jetzt bei einem High-End-Produkt oder einem Fahrzeug der Mittelklasse, das entsprechend ausgelegt sind, nicht so ins Gewicht fallen, weil die haben dann auch ein gutes Thermomanagement. Aber gerade bei den Klein- und Kleinstwagen, wo gerade die LFP-Akkus oft die Basismodelle drin haben, da ist vielleicht dann das Thermomanagement nicht ganz so sophisticated wie in den größeren Fahrzeugen. Da muss man dann eher mit rechnen, dass es im Winter auch mal ein bisschen langsamer geht. Und teilweise haben manche auch gar keine richtige Akkuheizung, weil sie halt eher für den Kurzstreckenbetrieb ausgelegt sind und wirklich sehr günstig sein sollen. Da muss man einfach mit rechnen, dass dann da im Winter es auch mal ein bisschen länger dauern kann.
Ja, dafür kann ich da die Chemie, diese Lithium-Eisen-Phosphat-LFP, bei höheren Temperaturen stabiler ist, die praktisch mehr stressen mit hohen Ladeleistungen, wo dann bei NMC-Akkus die Temperatur irgendwann der limitierende Faktor ist. Das heißt, wenn es warm ist und vor allem, wenn ich halt eben hohe Belastungen fahre mit hohen Ladeleistungen, dann sind die LFP-Akkus wieder ein bisschen im Vorteil.
Ja, aber so ist es. Es hat immer alles, wie so oft in der Technik, alles seine Vor- und Nachteile. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es mittlerweile nicht mehr ganz so entscheidend wie vielleicht noch vor ein paar Jahren, was ich da für eine Chemie verbaut habe. Und es muss mich auch nicht zwingend dann kümmern, wenn mir die anderen Werte so grundsätzlich zum Fahrzeug passen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was das Fahrzeug alles können muss oder was es ausmacht, wie schnell das Auto lädt. Jetzt haben wir natürlich noch die Seite der Infrastruktur und da gibt es schon auch ein paar Punkte, die man wissen muss. Also vielleicht einfach mal, wenn wir uns so eine typischen Ladestation angucken, da muss man sagen, in Europa ist der ganz klare Marktführer bei dem Typ, der da verbaut wird. Das ist der Hypercharger von Alpitronic. Da hatten wir auch mal eine Podcast-Episode zu. Das war die Episode 31. Wenn man sich da nochmal ein bisschen mehr reinhören will über den Hypercharger von Alpitronic. Ihr habt den sicherlich alle schon mal irgendwie gesehen, wenn ihr mit dem E-Auto unterwegs seid, denn den setzen die meisten Ladeinfrastrukturbetreiber mittlerweile ein. Und der hat die Besonderheit, dass er in der Regel mit zwei Ladeanschlüssen ausgestattet ist. So, und diese Ladeanschlüsse, die teilen sich die verbaute Leistung, die in dem Gerät drinne steckt. Das heißt, wenn nur ein Fahrzeug dran lädt, dann bekomme ich die volle Leistung, die dann da angegeben ist. Meistens steht sie auch auf der Ladesäule drauf. Das sind dann 150 kW maximal oder 300 oder auch inzwischen 400 kW. Aber wenn sich ein zweites Fahrzeug ansteckt, dann wird die Leistung aufgeteilt, nicht unbedingt halbiert. Das kommt ein bisschen auch wieder darauf an, wie die Ladestation dann programmiert ist. Also sie kann knallhart halbiert werden. Kann aber auch sein, wenn jetzt zum Beispiel das eine Auto nur noch relativ langsam lädt, weil es zum Beispiel fast voll ist oder weil es auch gar nicht so viel Leistung aufnehmen kann, dann bekommt die andere Ladestation einen Teil zugewiesen. Und das passiert aber nicht mit einer beliebig genauen Granularität, sondern zum Beispiel so mit 50 Kilowatt Sprüngen, sage ich jetzt mal.
Hatte ich übrigens gerade jetzt am Wochenende wieder, da war alles belegt bis auf ein einzelner Platz und das war praktisch bei 100 kW stand auf der Säule und ich habe dann eben 50 kW bekommen, weil der andere Platz eben auch schon belegt war.
Genau, das ist halt da der Effekt dafür, durch diesen Power Split, das hat wiederum natürlich den Vorteil, ich kann halt im Zweifel mit einem Leistungsanschluss mit 300 kW trotzdem zwei Fahrzeuge versorgen. Und das ist einfach, muss man berücksichtigen. Das heißt, wenn man an so einen Hypercharger ranfährt und da hängt schon einer dran, es sind aber noch welche frei. Es gibt ja viele Ladeparks mit 10, 20 Stationen mittlerweile. dann ist es immer eine gute Idee, sich einen auszusuchen, der noch komplett unbelegt ist. Dann freut es auch den anderen, der da an dem Lader hängt, dass sich nicht die Ladeleistung verringert. Aber natürlich, wenn nichts anderes frei ist, dann kann man sich da anstecken. Das ist da völlig, völlig klar und logisch. Ein weiterer Punkt, wo man vielleicht ein bisschen drauf achten kann, das ist jetzt so, ich sag mal, Ladenetikett. Es gibt ja verschiedene Ladeleistungen bei den Stationen. Also manchen Ladepark sieht man, da stehen dann welche mit 300 kW und welche mit 150 kW. Das sind dann meist die schmalere Lader. Mhm. Wenn ich ein Auto habe, was eh nicht mit einer so hohen Geschwindigkeit lädt, dann ist es auch fair, wenn ich dann vielleicht auch den schmaleren, also den mit der geringeren Leistung nutze. Einfach, weil ich muss ja nicht, wenn ich jetzt ein Auto habe, was eh nur 50 kW Ladeleistung kann, dann damit zwingend einen großen Lader blockieren. Das kann man einfach drauf achten. Das zwingt einen keinen dazu natürlich. Wobei ich auch erwarten würde, dass das künftig auch sich preislich irgendwo zeigen wird, dass eventuell Laden mit höheren Geschwindigkeiten, wir reden ja inzwischen schon mit Ladestationen mit 600 kW und mehr, dass sich das dann auch preislich irgendwo niederschlägt. Also sprich, dass das sehr schnelle Laden dann auch einfach teurer wird und dann hat man automatisch einen Anreiz, mit geringerer Leistung zu laden. Oder das natürlich auch, wenn ich jetzt weiß, ich mache jetzt eh eine Stunde Ladepause, weil ich jetzt hier Mittag esse und das dauert sowieso alles dann Zeit, dann kann man sich auch mit einer geringeren Ladeleistung zufrieden geben und ist im Zweifel auch besser für den Akku.
Ja. Und dann gibt es noch ein Thema, was jetzt über die einzelne Ladestation hinausgeht. Und das betrifft vor allem Ladeparks mit vielen Ladesäulen. Klassisch vor allem bei Tesla, die ja schon sehr früh auch wirklich 10, 20 von den sogenannten Stalls, also Lademöglichkeiten auf einem Standort hatten und mit recht hoher Ladeleistung pro Ladeanschluss, dass die nicht alle gleichzeitig die volle Ladeleistung dann abgeben können, sondern dass dann praktisch über die Gesamtheit aller Ladesäulen ein Deckel gemacht wird. Und wenn eben die Maximalleistung, die mein Anschluss hergibt, für alle Säulen zusammen erreicht wird, dann muss ich halt gucken, dass ich diese Ladeleistung fair aufteile auf die verfügbaren Anschlüsse. Das heißt, dass nicht einer die volle Ladeleistung kriegt, der nächste kriegt die halbe und der Rest kriegt gar keine, sondern dass dann eben alle Ladesäulen gleichermaßen gedrosselt werden. Und das kann dann eben passieren, wenn man bei einem großen Ladepark der 20. ist, der sich ansteckt, dass man dann eben auch nicht die erwartete volle Ladeleistung bekommt, sondern eben eine runtergedrosselte, geringere.
Ja, diese sogenannten das sind die zentralen Systeme, das ist korrekt, weil es gibt eine zentrale Leistungseinheit, die dann sozusagen die Power auf die einzelnen Stalls oder auch Dispenser, werden sie auch im Fachjargon genannt, aufteilt. Das ist ein Trend, den werden wir jetzt auch sehen bei vielen neuen Ladeparks. Da hat auch Alpitronic eine entsprechende Lösung jetzt entwickelt, dass es eine zentrale Leistungseinheit gibt, die dann ihre Leistung auf mehrere Ladepunkte aufteilt. Es gibt natürlich auch noch andere Betreiber, die in die Richtung gehen. Da macht auch ABB, hat sowohl solche vollintegrierten Ladestationen mit zwei Ladepunkten als auch solche verteilten Systeme. Chempower gibt es dann auch, Eco-Energetika. Also da gibt es verschiedene Hersteller, auf die man natürlich auch treffen kann. Und alle haben so ein bisschen ihre Besonderheiten bei der Bedienung. Aber vom Prinzip sind die alle gleich. Also wenn ich so ein System sehe mit zwei Ladepunkten an einem Schrank, sage ich jetzt mal, dann kann ich immer von ausgehen, dass sich da auch direkt die Leistung aufteilt. Und das sollte man einfach berücksichtigen, wenn man jetzt wirklich mit voller Leistung laden will, dass man sich da möglichst Punkte sucht, die komplett leer sind, wenn es denn die Möglichkeit gibt.
Ja, und auch sonst, das ist für mich auch so inzwischen Teil der Ladeplanung, im Voraus zu gucken, gibt es an dem Ladestandort mehr als nur ein, zwei Anschlüsse, gibt es vielleicht 4 oder 8? Und auch rechtzeitig vorher nochmal zu gucken, wie ist denn die Belegung? Sind da schon 7 von 8 belegt oder sind da vielleicht erst 3 von 8 belegt? Dann fahre ich natürlich bevorzugt diese Ladeparks an, wo die Auslastung nicht so hoch ist, weil es ja dann auch passieren kann, dass ein paar Minuten vor mir noch jemand kommt und dann ist der 8 von 8 belegt. Und das zu vermeiden, da lohnt es sich, kurz vorher nochmal einen Blick drauf zu werfen, wie ist denn jetzt gerade die Auslastung? Oder eben generell dahin zu fahren, wo die Infrastruktur gut ausgebaut ist.
Genau, das klingt jetzt manchmal vielleicht erstmal so ein bisschen kompliziert, aber man fährt auch in der Regel immer wieder seine selben Strecken und dieselben Langstrecken oder ähnliche. Dann kennt man auch seine Ladeparks und ja, dann weiß man auch, wo man gut ranfahren kann, wo das Laden dann kein Problem ist. Noch haben wir jetzt aktuell, vor allem in Deutschland, jetzt nicht die Situation, dass alles super voll ist. Das betrifft einen bestimmten Betreiber, der viel genutzt wird an der Autobahn, der regelmäßig zwar voll belegt ist, aber wenn man von der Autobahn abfährt, dann gibt es noch mehr als genug große Ladeparks entlang den Autobahnabfahrten, Autohöfen und Co., die in der Regel mehr als großzügig bemessen sind für die Anzahl der Fahrzeuge.
Ja, und dann hoffen wir, dass ihr heute auch wieder was für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr jemanden kennt, der noch nicht alles weiß übers Laden, dann empfehlt diese Folge gerne weiter oder auch den Podcast generell und abonniert natürlich diesen Podcast auch, wo auch immer ihr ihn hört, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst unserer Serie Alles übers Laden.
Genau, und wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, wir hatten es erwähnt am Anfang, die Episoden 131 und 133, das sind die ersten zwei Teile dieser Serie, die wir auch noch weiter fortsetzen werden. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann und auf Wiederhören.
Ciao.